Ja, vielen Dank für diesen warmen Willkommen und für das Hinführen durch den Lobpreis und das eröffnende Gebet. Ich freue mich, um hier zu sein. Ich habe mich gefreut über eure Anfrage. Ihr wusstet ja wahrscheinlich gar nichts von dem, aber das kam irgendwann, sonst wäre ich jetzt nicht hier. Es war an jenem Morgen, als der Pfarrer wieder mal ewig lange predigte, und da wurde es selbst den Frömmsten von den Frommen zu viel und zu bunt. Und auch die fromme Frau Meier hat dann versucht, irgendwie so aus der Kirche zu kommen, dass es niemand merkt. Sie ist herausgeschlichen. Ihr Mann wartet schon seit 10 Minuten draußen und fragt sie dann, na, ist der Pfarrer endlich fertig mit der Predigt? Dann sagt die fromme Frau Meier, na, fertig ist er schon lange, aber er hört trotzdem nicht auf. Also wenn ich merke, dass die Ersten die Flucht ergreifen, dann weiß ich, was es geschlagen hat und dann werde ich spätestens dann aufhören, hoffentlich. Ich hatte den Eindruck, dass mir der Geist aufs Herz gibt, über dieses Thema Leben im Geist zu predigen, auch wenn ich es dir schwer gemacht habe, Marianka, für den Einstieg. Aber wir haben ja auch gesehen auf der Folie, ich weiß gar nicht, was ich noch sagen soll. Die Lösung habt ihr ja schon fast zusammengetragen, aber wir gehen trotzdem noch einen Schritt weiter und gehen auf diese Aussage, auf diese Aufforderung ein, die Paulus sagt in Galater 5,16, lebt im Geist, und wir wollen mal hinschauen, was er damit meint. Zu Beginn ein konkretes Ereignis, das sich diese Woche abgespielt hat. Wir hatten am letzten Dienstagabend Kirchenvorstandssitzung, Gemeindeleitungssitzung, und da ging es einmal mehr emotionsgeladen hin und her mit gewissen Diskussionen. Das ist bei uns manchmal üblich. Und so ging ich folglich auch aufgewühlt ins Bett. Die Gedanken haben weiter gekreist, ich habe schlecht geschlafen und dementsprechend war ich am nächsten Morgen auch nicht so ausgeruht, wie ich mir das gewünscht habe, und dementsprechend gelaunt. Um 6:55 habe ich festgestellt, dass unser Jüngster immer noch im Bett liegt, obwohl er um 6:55 aus dem Haus gehen sollte. Also zur schlechten Laune ist dann noch Stress hinzugekommen. Und dann habe ich gemerkt, dass bei der Zweitältesten, die am Höhepunkt ihrer pubertären Phase angelangt ist, würde ich mal behaupten, gemerkt, dass die Zimmertür noch geschlossen ist, und dann habe ich leise, wirklich leise geklopft, leise die Tür geöffnet. Aber bevor ich Guten Morgen sagen konnte, brüllt es mir schon entgegen, ja, ist ja gut, ich gehe ja schon. Und dann war natürlich das Fass kurz vor dem Überlaufen. Wie oft habe ich in solchen Momenten die Ruhe verloren und die Kinder schon angeschrien, bevor sie aus dem Haus gegangen sind. Diese Woche konnte ich erstaunlich ruhig bleiben, Gott sei Dank. Ich war selber ein bisschen überrascht über meine Reaktion. Es war Gnade. Früher hätte ich behauptet, es ist reiner Zufall, es ist reine Gnade, wenn jemand in einer solchen Situation ruhig bleiben kann, oder den einen ist es einfach gegeben und anderen nicht. Heute würde ich behaupten, es hat mit einem Leben im Geist zu tun, weil der Heilige Geist uns das ermöglichen will, ermöglichen auch tut, uns helfen will, ruhig zu bleiben in solchen Situationen, weil die Frucht des Geistes Liebe ist, Frieden ist, Gelassenheit ist, Selbstbeherrschung, also Besonnenheit und Geduld und so weiter und so fort. So finden wir das in Galater 5,22, die Frucht des Geistes. Ein Leben mit Jesus Christus, bin ich überzeugt, ein Leben mit Jesus Christus und mit dem Heiligen Geist ist viel lebensnaher und praktischer, als wir manchmal denken. Es ist nicht das Warten auf die Ewigkeit. Es ist ein Leben im Hier und Jetzt, ein Leben im Alltag. Paulus sagt in 1. Thessalonicher 5, Vers 23, er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch, Geist, Seele und Leib mögen euch unversehrt und untadelig erhalten bleiben bis zur Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Nehmen wir diesen Vers mal als Grundlage für die nächsten Schritte. Gehen wir mal davon aus, dass der Mensch aus diesen drei Teilen besteht. Leib, Seele und Geist. Und wir bezeichnen das so, dass der innerste Kreis den menschlichen Geist meint, dann der zweite Kreis die Seele und der dritte Kreis den Leib, den Körper. Wir können das auch als Torte sehen. Das größte Tortenstück ist der Leib, darauf ist die Seele aufgebaut und dann der menschliche Geist. Mir ist bewusst, dass diese Dreiteilung umstritten ist. Man spricht in der Fachsprache von der Trichotomie, von einer Dreiteilung. Und das ist gerade in der Kirche zum Teil umstritten, weil es eben vom griechischen, hellenistischen Denken herkommt, diese Dreiteilung. Und es geht mir heute Morgen nicht darum, um diese Trichotomie zu kämpfen, dass ich das jetzt so sehe und das so richtig ist. Nehmen wir das einfach mal als Grundlage. Der Punkt ist, die Kirche spricht sehr oft von einer Dichotomie, von einer Zweiteilung, weil das jüdische Denken nur in Anführungszeichen vom inneren und vom äußeren Menschen spricht und deshalb nur von einer Zweiteilung. Aber wir könnten auch hier jetzt sagen, wir gehen von einer Zweiteilung aus, weil Geist und Seele irgendwie zusammengehören für das Innere des Menschen und der Leib eben das Äußere des Menschen meint. Für die heutigen Ausführungen hilft einfach diese Skizze besser, um zu verstehen, um was es geht. Gehen wir von dem aus. Der Mensch ist Körper, Seele und Geist. Was passiert jetzt, wenn der Mensch zu glauben beginnt, wenn er sein Leben Jesus Christus anvertraut? Was passiert in diesem Moment? Wir gehen davon aus, dass von außen her etwas geschieht und in das Innere des Menschen hineinkommt, nämlich der Geist Gottes. Der Geist Gottes, der den Glauben überhaupt möglich macht, der nimmt jetzt auch Wohnung innerhalb des Menschen, so wie das Paulus sagt in 1. Korinther 6, Vers 19. Wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Der Heilige Geist oder der Geist Gottes kommt in den Menschen hinein. Wie sagen wir diesem Prozess oder wie sagt die Bibel diesen Prozess? Hat jemand eine Idee, was ist das, was hier geschieht? Die Wiedergeburt, genau. Wir sprechen hiervon von einer Wiedergeburt. Also hier entsteht etwas Neues, hier wird etwas geboren. Der innere Mensch wird erlöst, indem der Geist Gottes in den Menschen hineinkommt und seinen Geist erlöst. Und durch diese Wiedergeburt, durch diese Neugeburt, werden Menschen, die glauben, Kinder Gottes. Sie werden geboren als Kinder Gottes. Das bringt dann Paulus in Römer 8, Vers 16 zum Ausdruck. Der Geist selbst, also Gottes Geist, gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Und an einer anderen Stelle, das sehen wir dann auf der Folie, diese zwei Bibelstellen, heißt es, dass in ihm, also in Christus, seid auch ihr, als ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Errettung gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Ich glaube, dass Paulus das hier meint, wenn er von versiegelt sein im Heiligen Geist meint. Das heißt, der Geist Gottes versiegelt den menschlichen Geist und versiegeln bedeutet ja, wenn wir ein Siegel aufdrücken, dann wird damit klargemacht, das Siegel kommt von dem das Eigentum gehört. Dieser Brief wird versiegelt von der Person, von der er kommt. Also versiegelt im Heiligen Geist heißt, ich gehöre jetzt Gott. In dem Moment wird der gläubige Mensch erlöst. Punkt. Jetzt ist er sichergestellt. Es braucht nichts mehr hinzuzufügen. Auf Englisch würde man sagen, jetzt ist der Mensch safe. Was jetzt hingegen noch nicht safe ist, noch nicht sichergestellt bzw. komplett erlöst sind, Seele und Leib, genau. Sondern nur der Geist des Menschen ist erlöst, aber das heißt, der ganze Mensch ist erlöst in dem Sinn. Aber Seele und Leib sind immer noch angreifbar, Seele und Leib sind immer noch erneuerungsbedürftig. Wenn jetzt Paulus auffordert, lebt im Geist, dann meint er wohl nichts anderes, als dass der Geist Gottes, der jetzt im glaubenden Menschen wohnt, das Zepter übernehmen soll und den gesamten Menschen von innen nach außen erneuern soll und darf. Darum geht es, dass der Mensch jetzt vom Geist Gottes von innen nach außen erneuert wird und dadurch eben auch Seele und Geist erneuert werden. Es kann sein, wenn ein Mensch zum Glauben kommt, dass er auch seelische Verletzungen, dass die auf einmal weg sind, dass auch körperliche Gebrechen geheilt werden in dem Moment. Aber es kann auch sein, dass gar nichts passiert, außer dass diese Person jetzt weiß, ich gehöre zu Jesus Christus, aber vielleicht sind immer noch Angstzustände da, vielleicht sind immer noch körperliche Gebrechen da. Da ist nichts garantiert. Aber was garantiert ist, dass dieser Mensch jetzt zu Gott gehört. Und darum ist der Mensch immer noch erneuerungsbedürftig und das bringt Paulus beim nächsten Vers zum Ausdruck, lasst euch erneuern durch den Geist in eurem Denken. Es werden der Seele normalerweise die Ratio und die Emotio zugeordnet, das heißt, dass die ganze Gefühlswelt, die Emotionen, aber auch der Verstand, das Denken. Und wenn jetzt Paulus das sagt, was er hier sagt, dann meint er eben, dass der Geist Seele und Leib jetzt erneuern darf und soll. Jetzt, was ganz wichtig ist, wenn Paulus das sagt, lasst euch erneuern, dann wird schon in diesem Satz klar, ich kann das zwar wollen, aber ich kann das nicht selber tun. Lasst euch erneuern, kannst du nicht selber tun. Es ist wie wenn dir jemand sagt, lass dir deine Haare wieder mal schneiden. Wenn das dann ein anständiger Eindruck hinterlassen soll, dann ist es besser, wenn du es nicht selber machst. In meinem Fall kannst du es selber machen. Aber mir hat jemand mal gesagt, das ist eh keine Frisur, was du hast. Also logisch. Wenn es aber anständig aussehen soll, dann solltest du es nicht selber machen, sondern du solltest es an dir tun lassen. Was du aber kannst, du kannst dich dafür entscheiden und dich auf den Weg machen. Du kannst das Handy in die Hand nehmen und dem Friseur anrufen und sagen, ich brauche einen Termin. Und du kannst zu ihm hingehen und du kannst deinen Kopf hinhalten und er macht das dann für dich. Du kannst es an dir geschehen lassen, aber du kannst es nicht selber tun. Darum, man kann Vorkehrungen treffen, so auch bei einem Leben im Geist. Und auf diese Vorkehrungen wollen wir jetzt zu reden kommen. Welche Vorkehrungen können denn helfen für ein Leben im Geist? Und ein absolut zentraler Faktor ist die Offenheit gegenüber dem Wesen und dem Wirken des Heiligen Geistes. Die Bibel sagt, betrübt nicht den Heiligen Geist, beziehungsweise den Geist Gottes dämpft nicht. Es kann sein, dass wir bewusst, aber vielleicht sogar auch unbewusst, den Geist dämpfen, ihn nicht ernst nehmen, ihn nicht wirken lassen an uns. Und das kann verschiedene Gründe haben. Das kann mit Angst zu tun haben. Das kann auch damit zu tun haben, dass man manipuliert worden ist in der Vergangenheit. Dass man Missbrauch erlebt hat im Thema mit dem wesentlichen Wirken des Heiligen Geistes. Das Problem ist, dass in der Kirchengeschichte unter dem Deckmantel des Heiligen Geistes Unfug getrieben wurde, das ist höchst tragisch, problematisch und traurig. Denn der Geist Gottes ist ein guter Geist, sonst wäre er nicht der Geist Gottes. Der Geist Gottes ist ein Gott der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit und nicht der Angst, sagt Paulus. Das Problem ist also, dass zum Teil dann eine Skepsis da ist gegenüber dem Heiligen Geist, obwohl der Missbrauch durch eine unreife Handlung von Menschen passiert worden ist. Das heißt, wir sind eingeladen, uns zu öffnen gegenüber dem guten Heiligen Geist und nicht auf das zu schauen, was Menschen damit gemacht haben, weil er es gut meint mit dir und mir. Es kann also sein, dass wir zuerst einmal Buße tun, dass wir Gott sagen, es tut mir leid, dass ich deinen Geist nicht ernst genommen habe bis zum heutigen Tag. Ich habe das aus Angst getan. Aus Angst, weil ich erlebt habe, dass dein Geist missbraucht worden ist oder mindestens das Thema missbraucht worden ist. Bitte schenk mir deinen Geist ganz neu. Erfülle mich ganz neu mit deinem Heiligen Geist. Das kann ein erster Schritt sein. Jesus sagt, wie viel mehr wird der himmlische Vater denen den Geist geben, die ihn darum bitten, in Lukas 11, Vers 13. Wie viel mehr wird der Vater denen den Geist geben, die ihn darum bitten? Das kann ein nächster Schritt sein, dass wir Gott bitten, dass er uns mit dem Heiligen Geist erfüllt. Jeden Tag neu. Das sehen wir auf der nächsten Folie. Nein, das ist eine andere, genau. Die habe ich übersprungen. Wir gehen schneller vorwärts im zweiten wie im ersten. Dieses Gebet kann uns täglich, mehrmals täglich begleiten, dass wir Gott bitten, dass er uns erfüllen mag. Ich glaube nicht daran, dass Geisterfüllung in den meisten Fällen vor allem ein einmaliges, hochemotionales Ereignis ist, im Sinne von einer Glaubenstaufe, sondern ich glaube, dass Menschen mit dem Geist erfüllt werden, die treu und unablässig darum bitten. Jesus hat gesagt, es ist gut, dass ich weggehe, damit ich euch den Geist senden kann. Das ist die Einstellung von Jesus gegenüber dem Heiligen Geist. Es ist gut, dass ich weggehe, damit ich euch den Tröster, den Parakleten, den Geist Gottes senden kann. Das ist seine Einstellung, weil er weiß, wir brauchen ihn. Wenn diese Basis gelegt ist, können wir einen Schritt weitergehen. Nun geht es darum, dass der Geist, der im Glaubenden wohnt, sozusagen das Zepter übernimmt, beziehungsweise die Seele unterordnet. Dallas Willard, er ist ein Bestsellerautor, Philosophe und Theologe aus Amerika. Und er schreibt in seinem Buch Verwandle mein Herz, sagt er, der unumgänglich erste Schritt bei der Sorge um unsere Seele ist, dass sie Gott, also dem Geist Gottes, untergeordnet wird. Wir haben gesagt, die Seele ist erneuerungsbedürftig und sie ist im Gegensatz zum menschlichen Geist immer noch angreifbar. Darum ist wichtig, dass der Geist die Seele sozusagen führt. Bildlich gesprochen an der Hand nimmt und sie führt. Das macht uns König David vor. Wenn wir Psalm 103 lesen, der beginnt wie? Psalm 103, nicht 23, aber 23 ist auch ein wunderbarer Psalm. Lobe den Herrn, meine Seele. Und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Warum spricht David mit seiner Seele? Warum sagt er ihr, dass sie Gott loben soll? Warum macht er das? Es ist ein Befehl, und warum gibt er diesen Befehl an die Seele? Genau, weil die Seele sich nicht unterordnen würde von sich aus, weil die Seele nicht Gott loben würde von sich aus. Er nimmt sie an der Hand und sagt, ihr liebe Seele, lobe Gott und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Die Seele ist immer mal wieder bockig. Die will einfach nicht. Und jetzt nimmt der Geist die Seele an der Hand, so wie im Psalm 103, und sagt dir, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Thomas Harry bringt das zum Ausdruck in seinem Buch, wenn er sagt, die Seele braucht Führung, sie braucht es immer wieder neu an der Hand genommen und auf gute Wege geführt zu werden. Eine gefestigte Seele ist eine gut geführte Seele. Das mag in unseren Ohren vielleicht fremd klingen, aber das ist das, was die Bibel uns sehr oft aufzeigt, schon im Alten Testament. Es braucht also, wir können sagen, es braucht Seelenführung. Und das hat nichts mit fernöstlicher Spiritualität zu tun, sondern Seelenführung durch den Geist Gottes. Und so braucht die Seele auch immer wieder Versorgung, sie braucht Trost, sie braucht Korrektur. Das hebräische Wort für Seele, Nefesh, das meint auch Kehle. Seele und Kehle, das ist dasselbe hebräische Wort. Und was braucht die Kehle? Wasser? Bier? Oder was habe ich gehört? Feuchtigkeit? Kaffee? Wasser? Nahrung? Und das, was die Kehle und Luft, die Kehle schnappt nach Luft, was die Kehle braucht, das braucht auch die Seele im übertragenen Sinn. Die Kehle will frisches Wasser, von mir aus mit Hopfen und Weizen vermischt. Und die Seele, die will auch frisches Wasser im übertragenen Sinn. Wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Oder wie es wir gehört haben im Psalm 63 von Deborah, es dürstet meine Seele nach dir, Gott. Die Seele braucht Versorgung. Sie muss immer wieder vom Geist zu Gott geführt werden. Und sie braucht Trost, wenn meine Seele Angst hat. Und das ist eben der Punkt. Die Seele hat immer mal wieder Angst. Sie ist bockig. Sie ist auch gut. Die Seele ist nicht per se schlecht. Aber sie tut sich schwer. Und so braucht sie auch immer wieder Trost. Sie hat immer mal wieder Angst und Sorgen. Und dann nützt es dir herzlich wenig, zugegeben, wenn dir jemand sagt, wenn du Angst hast, ich habe Angst, und dir jemand sagt, ach, du musst keine Angst haben, das kommt schon gut. Hilft dir das? Ganz ehrlich? Mir auch nicht, weil der Trost wiederum aus der Seele kommt, aus dem Verstand, das kommt schon gut, keine Angst. Aber der Verstand, die Logik kann nicht trösten, sondern Gott kann trösten. Wieder der Geist muss die Seele zum Tröster aller Tröster führen, zum Gott allen Trostes. Und die Seele braucht immer mal wieder Korrektur, weil sie eben bockig ist. Sie täuscht sich immer mal wieder. Und das passiert sehr oft, oder das passiert immer. Wenn der Geist die Seele korrigiert, dann passiert das immer im Konsens mit dem Wort Gottes. Der Geist erfindet keine neuen Regeln oder keine neuen Verheißungen. Er stützt sich aufs Wort Gottes. Und wenn die Seele sagt, ich bin nichts wert, dann nimmt der Geist die Bibel und sagt, du bist wunderbar gemacht, wunderbar sind Gottes Werke, Psalm 139, Vers 14. Und wenn die Seele sagt, ich muss so viel arbeiten wie möglich, damit ich so viel Geld wie möglich verdiene, damit ich überleben kann, dann sagt die Bibel durch den Geist, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, Matthäus 6,33, so wird euch das alles zufallen. Sorgt euch nicht um morgen. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. 1. Petrus 5,7. Und wenn die Seele sagt, ich kann meinem Vater nicht vergeben, der mir so viele Verletzungen zugefügt hat, dann sagt das Wort Gottes, dann sagt der Geist durch das Wort Gottes, wer denen vergibt, die ihnen Schaden zugefügt hat, dann wird auch Gott dir vergeben. Ebenfalls in der Bergpredigt. Die Seele braucht Korrektur. Veranschaulichen wir das an einem, wir kommen langsam zur Landung, veranschaulichen wir das noch an einem Beispiel. Das ist eine anonyme, aber eine wirkliche Geschichte. Da ist ein Vater mit zwei Söhnen. Und dieser Vater, der ist kaum zu Hause. Schon als die Kinder klein waren, ist er oft weg an den Abenden. Die Kinder bekommen von ihrem Vater fast nichts mit über. Als die Kinder, die beiden Söhne erwachsen sind, verliebt sich der Vater in eine neue Frau. Er zieht aus und er lässt die Ursprungsfamilie hinter sich. Er bricht jeglichen Kontakt ab, sowohl zu seiner ehemaligen Frau als auch zu den beiden Söhnen. Es gibt zum Teil SMS-Kontakt an einem Geburtstag, dass der Vater den Söhnen mal schreibt, herzlichen Glückwunsch zum heutigen Tag. Aber wenn die Söhne, als die Söhne nachgefragt haben, wie geht es dir eigentlich in dieser Situation und so weiter, dann kommt keine Reaktion. Also der Vater kontrolliert ganz klar, wodurch es geht. Ich will eigentlich nichts mehr mit euch zu tun haben, aber um mein schlechtes Gewissen zu beruhigen, schreibe ich euch einmal im Jahr, nämlich wenn ihr Geburtstag habt, schreibe ich euch eine SMS. Diese zwei Söhne müssen also nicht nur mit dieser Vaterlosigkeit zurechtkommen aus der Vergangenheit, sondern jetzt auch noch von diesem verlassen werden. Was wäre jetzt eine rein menschliche, seelische und somit aber auch logische Reaktion auf ein solches Ereignis? Was würdet ihr sagen? Wut. Da kommt Wut hoch. Enttäuschung, ein Verletztsein, Hass vielleicht sogar, totaler Abbruch von der Beziehung, auch von Seiten Söhnen vielleicht, ich will jetzt auch nichts mehr mit diesem Vater zu tun haben, Verleumdung, Verunglimpfung, der schlimmste Vater der Welt, das ist alles nachvollziehbar, oder? So reagiert unsere Seele in solch katastrophalen und schlimmen Zuständen, wo sie überfordert ist auch. Was ist jetzt eine mögliche Reaktion aus dem Geist heraus? Vergebung. Hoffnung. Den Vater segnen. Und wisst ihr, ich sage das jetzt nicht, wir müssen dann von 180 auf 0 runterspringen und das von einem Tag auf den anderen schaffen. Bitte versteht mich nicht falsch, dieser Prozess kann nicht abgekürzt werden. Die Seele muss und darf weinen. Sie muss und darf diese Wut, diesen Hass zum Ausdruck bringen am richtigen Ort. Wichtig scheint mir, dass das am Kreuz deponiert wird, dass diese Söhne von Herzen authentisch zum Kreuz kommen können und sagen, ich bringe dir diese ganze Wut, diese Angst auch, diese Sorge um diese Beziehung und so weiter. Das muss Platz haben. Aber wenn das nie zu einem Abschluss kommt, dann bleiben diese zwei Söhne Opfer von diesem einen Ereignis bis zu ihrem Lebensende. Und jetzt habe ich keine Zeit, um das aufzuzeigen, welcher Prozess jetzt hier im Detail genau gehen könnte. Das könnte an einem Vertiefungsseminar jetzt noch genauer angeschaut werden. Was braucht es für Schritte, um diesen Prozess eben nicht abzukürzen? Vielleicht komme ich ja nochmals. Wäre diese Reaktion logisch? Diese Vergebensreaktion, diese Segensreaktion. Ist das logisch? Nein, das ist nicht logisch. Und deshalb, zum Schluss müssen wir festhalten, Leben im Geist ist sehr oft unlogisch. Nicht unvernünftig, das ist zu unterscheiden. Nicht unvernünftig, aber unlogisch. Leben im Geist heißt nicht prinzipiell unlogisch zu handeln, aber es ist eben gleichzeitig eine Illusion zu meinen, alles, was logisch begründet werden kann, muss vom Geist Gottes kommen. Unsere Logik greift zum Teil einfach zu kurz. Gottes Weisheit übertrifft unsere Logik weitaus. Das heißt nicht, dass wir unseren Kopf ausschalten, das heißt aber, dass wir uns im Hören auf Gott einlassen und uns aufzeigen lassen, was ein nächster Schritt sein kann. Weil er es gut mit uns meint, weil er uns gut führt, wie es im Psalm 23 heißt. Und darum finde ich so wichtig, dass wir das hörende Gebet, das Hören auf Gott, nicht nur alleine, sondern vielleicht auch zu zweit in Gruppen, pflegen, kultivieren, neue Wege finden, damit umzugehen. Ein letztes Zitat, Frank Buchmann, er sagt, wenn der Mensch horcht, redet Gott, wenn der Mensch gehorcht, handelt Gott. Es geht nicht darum, dass wir Gott Ideen geben, sondern dass er uns Weisungen gibt. Die Welt braucht nichts anderes oder am meisten eine Unterweisung in der Kunst, auf Gott zu horchen. Die Aufforderung von Paulus, lebt im Geist, heißt eigentlich wörtlich, wandelt im Geist. Es meint ein stetiges Dranbleiben, ein in Bewegung bleiben, ein Wandeln eben. Es ist eine Pilgerreise, eine Wanderung und nicht etwas, wofür ich mich heute entscheide und morgen umgesetzt ist. Und darum will ich dir die Frage mitgeben zum Schluss: Was packst du in deinen Rucksack auf dieser Pilgerreise? Ihr kennt das Spiel, ich packe in meinen Koffer. Jetzt heißt es, was? Ich packe in meinen Rucksack. Welche Vorkehrung triffst du heute für dich auf dieser Pilgerreise? Was nimmst du mit in deinem Rucksack? Jesus sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich werde euch Ruhe geben, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Das ist Gottes Wunsch, dass unsere Seele zur Ruhe kommen kann. Und dazu dient ein Leben oder ein Wandeln im Geist. Amen. Lasst uns beten und anschließend hören wir auf ein Instrumentalstück, wo ihr die Frage nochmals bewegen könnt. Was packst du in den Rucksack? Das Stück ist schon losgegangen, aber ich bete trotzdem noch. Herr, ich danke dir, dass du ein guter Gott bist und dass du uns durch Jesus Christus erlöst hast, allein indem wir an ihn glauben, an dich glauben. Und wir danken dir, dass in dem Moment auch dein Geist Wohnung genommen hat in unserem Herzen, in unserer Seele, in unserem Innersten. Danke, möchtest du in uns von innen nach außen verändern, weil du es gut meinst. Verändern mit Frieden, mit Freude, mit Geduld, mit Kraft, mit Selbstbeherrschung. Wir loben deinen Namen, wir preisen deine Güte und wir danken dir für das, wer du bist und was du an uns getan hast. Amen.